Lieben, herzlich willkommen im Podcast BFAB Care, alles rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder reinhört und ich habe heute was ganz Besonderes für euch. Und zwar ein Interview mit Professor Dr. Christian Stierle, der unter anderem auch psychologischer Psychotherapeut ist und auch schon sehr viel Behandlungserfahrung hat im Bereich Skinpicking, Trichotillomanie und beispielsweise auch mit der körperdysmorphen Störung und anderen Störungen, die im Bereich des Zwangsspektrums liegen. Ja, wir kennen uns unter anderem auch von den BFAB-Tagen, wo er in den letzten Jahren auch ganz tolle Vorträge gehalten hat. Und ja, wir werden heute über eins seiner Steckenpferde sprechen, nämlich über die sogenannte Compassion-Focused Therapy, also die CFT, in der sich viel um Mitgefühl dreht. Aber Mitgefühl greift ein bisschen so kurz, aber das werden wir im Gespräch gleich noch genauer sehen. Ja, und jetzt wünsche ich euch einfach viel Freude mit dem Interview. Ich hoffe, ihr könnt da ganz viel auch für euch rausziehen. Also viel Spaß! Ja, Christian, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich, dass wir heute Gelegenheit haben, ein bisschen miteinander zu sprechen. Wir wollen ja über das Thema Compassion-Focused Therapy sprechen. Aber wenn wir jetzt erstmal so am Anfang anfangen, vielleicht kannst du erstmal ein bisschen erzählen, wer du bist und was du so machst.
Ja, sehr gerne. Also ich bin der Christian Stierle. Ich komme hier aus dem Norden, aus Schleswig-Holstein und Hamburg und bin ja Psychologe von Haus aus und Psychotherapeut, also Verhaltenstherapeut und bin aktuell vor allem mit so einer Professur für klinische Psychologie in Hamburg an der Hochschule Fresenius. Und ansonsten relativ viel immer noch so zugange in allem, was jetzt das Thema Verhaltenstherapie und Ausbildung in Verhaltenstherapie von jungen Kolleginnen, Kollegen irgendwie betrifft und beschäftige mich halt viel mit allem, was so in dieses Feld der Zwangsspektrumserkrankungen gehört und vor allem auch mit dem Thema Haut und Psyche, also alles, was wir so unter Psychodermatologie verstehen. Und eben ganz viel mit dem Thema Förderung von Mitgefühl und Compassion, Focused Therapy, genau.
Genau, das ist ja eins deiner Deckenpferde, glaube ich, wo du auch ein Buch geschrieben hast. Und genau, das ist was, wo wir heute ein bisschen drüber sprechen wollen, insbesondere auch darüber, ja, wofür dieser Ansatz gut ist bei diesen Störungsbildern, also bei der Skinpicking-Störung, bei Trichotillomanie und eben verwandten Themen, also eben auch dieser Schnittstelle von Haut und Psyche. Und magst du uns einfach mal ein bisschen was erzählen, was es mit der Compassion auf sich hat? Also wofür das steht, was das meint?
Ja, genau. Also sehr gerne. Das, da muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen, glaube ich. Dieses Konzept Mitgefühl oder Compassion, das ist natürlich so ein Konzept, was es schon sehr, sehr lange gibt, was also in vielen, vielen unterschiedlichen Bereichen auch irgendwie so seine Heimat hat, unter anderem auch in so spirituellen Bereichen. Im Buddhismus spielt es natürlich eine ganz große Rolle, aber insgesamt in Religion so vielleicht schon sehr lang, kann man sagen. Und in der Psychotherapie und in so dem Bereich Mental Health ist so der Fokus eigentlich so in den letzten, naja, wahrscheinlich so 25 bis 30 Jahren immer mehr auf dieses Thema irgendwie gekommen. Und es gibt verschiedene Ansätze, die sich also jetzt mit der Förderung von Mitgefühl beschäftigen. Und einer ist eben die Compassion-Focused Therapy. Das ist so ein Ansatz, der eher wirklich so ein psychotherapeutischerer Ansatz ist. Aber es gibt eben auch andere Ansätze, wie zum Beispiel diesen Mindful Self-Compassion-Ansatz von Christine Neff und Chris Germer, der eher so ein bisschen auch sich, ich sage jetzt mal so, direkt an den Endverbraucher wendet. Und alle haben im Prinzip so das Ziel, alle diese Ansätze Mitgefühl zu fördern. Und unter Mitgefühl versteht man vor allem so eine Sensibilität für das eigene Leid und das Leid anderer und ein Commitment, etwas gegen dieses Leid zu tun und zukünftiges Leid zu verhindern. Das heißt, das hebt sich so ein bisschen ab vielleicht von dem, was wir so im Alltag unter dem Begriff Mitgefühl manchmal so benutzen. Da meinen wir oft so Empathie, sich in andere reinversetzen können. Das ist auch ein Aspekt, aber es geht am Ende eben darum, Dinge zu finden, die wirklich geeignet sind, um Leid zu verringern, so im weitesten Sinne.
Genau, weil da war jetzt gerade auch so meine erste Idee, wenn man, naja, es könnte vielleicht ja so ein Einwand sein oder eine Befürchtung, wenn man zu viel Mitgefühl mit sich selbst hat, dass das vielleicht eher so in Selbstmitleid umschlägt und dass man da nicht, also dass es nichts ist, wo man vorwärts kommt, sondern eher was, wo man feststeckt. Aber es ist immer verbunden mit der Aktivität sozusagen aus einer förderlichen Aktivität, also etwas, wo ich auch rauskomme aus dem Leid.
Ja, genau. Und das sind eben ganz oft auch Aspekte, die, sagen wir mal, mit dem, was wir vielleicht uns so im ersten Moment unter selbstfürsorglich oder so vielleicht uns das vorstellen, selbstfürsorgliches Verhalten, sich dann doch manchmal auch so ein bisschen unterscheidet, ne? Also das geht auch manchmal eben darum, relativ schwierige Dinge zu tun und nicht nur Dinge, die sich dann eben gut anfühlen, zum Beispiel, ne? Das kann eben heißen, dass manche Leute dann auch eine schwierige Expositionsübungen zum Beispiel machen oder eine Spiegelkonfrontationsübung, die sich erstmal gar nicht gut anfühlt, die aber die mittelfristig eben vielleicht geeignet ist, dann um eben Leid zu verringern. Ne? Genau. Und zusätzlich zu dem, also dass man sagen muss, das ist also so ein sehr veränderungs- oder handlungsorientierter Denkansatz, würden wir immer sagen, also dieser Aspekt des Selbstmitgefühls, also sich selbst, ne, gütiger, freundlicher und hilfreicher zu begegnen, ist halt nur ein Aspekt von Mitgefühl, sondern es geht auch darum, wie kann ich mehr Mitgefühl für andere empfinden und denen eben auch mit mehr Mitgefühl begegnen und auch, wie kann ich eben mehr Mitgefühl von anderen Menschen annehmen lernen. Ne? Also es sind eigentlich so drei, man nennt es immer so drei Flows oder drei Prozesse, Selbstmitgefühl, Gefühl für andere und Mitgefühl von anderen eben annehmen.
Ja, ich denke auch gerade dieses Mitgefühl von anderen annehmen ist ein ganz großes Thema, sicherlich in der Therapie bei vielen PatientInnen und sicherlich was, was man sonst vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, dass man das vielleicht ein bisschen üben muss oder dass das eben was ist, was einem nicht unbedingt leicht fällt, was aber ja einen ziemlich großen Unterschied machen kann im Alltag, wenn ich auch ja Mitgefühl und Unterstützung von anderen annehmen kann.
Total, ne? Und gerade wenn wir eben so mit Menschen zu tun haben, die vielleicht auch dazu neigen, eben sehr kritisch, ne, mit sich umzugehen, sich vielleicht auch so ein bisschen gewohnt sind, sich abzuwerten, ne, für Dinge, die sie nicht gut hinkriegen und die sich einfach auch vielleicht für ihre Symptomatik, ne, auch schämen, ist das natürlich irgendwie so ein ganz, ganz großes Problem, da überhaupt andere Leute ran und reinzulassen, muss man sagen, ne?
Meinst du in dem Sinne von anderen auch Verständnis zu erfahren?
Also dadurch, dass, ne, viele Leute sich eben auch so massiv schämen, ne, das habt ihr wahrscheinlich ja auch in eurer in der BFAB-Community ist das ja oft ein Thema, ne, also dieses Thema Scham und überhaupt, ne, sich auch für manchmal rauszutrauen, mit anderen Leuten überhaupt irgendwie über diese Thematik zu sprechen, ne, und sich da überhaupt verbunden zu fühlen mit anderen, auch in so einem, ne, in so einer Problematik, ist ja eine Riesenherausforderung, ne? Das strugglen, finde ich, schon ganz schön viele Menschen, also auch viele von den Patienten, die ich so behandeln konnte, haben da große Probleme gehabt, ne? Und dieses Gefühl, dann so alleine zu sein, isoliert zu sein, quasi so unverbunden zu sein, das erzeugt meiner Erfahrung nach einfach nochmal zusätzliches Leid, ne, bei den Leuten über die Erkrankung auch hinaus, ne, über die Kernsymptomatik hinaus, ne.
Genau, es macht ja auch einfach einen großen Teil der Belastung aus. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Skinpicking denkt, wäre es ja erstmal nur der, also in Anführungszeichen, nur der Schaden an der Haut und dieses Gefühl, die Kontrolle nicht zu haben. Also immer wieder die Kontrolle zu verlieren. Und dann kommen aber die ganzen anderen Dinge noch on top. Also ja, dieses eben sich zu schämen, sich schuldig zu fühlen, der Selbstwert, der dann angeknackst ist oder eben einfach sehr, sehr niedrig ist dann auch. Und dann kommen eben diese ganzen Schamthemen dazu, also sich nicht rauszutrauen, nicht mehr ins Schwimmbad zu gehen, sich zu verstecken, Vermeidung. Und genau das produziert dann ja eben einfach nochmal sehr viel zusätzliches Leid, zusätzlich zu dem, was man sozusagen alleine mit sich zu Hause erlebt.
Ja, genau, ne. Und da finde ich, das ist eben so ein ganz wichtiger Aspekt. Also wie kriegt man einfach auch für die Betroffenen Unterstützung aktiviert und Unterstützung hin, dass eben diese zusätzlichen Leitprozesse einfach auch gelindert werden, ne? Und Da ist ein bisschen, finde ich, so die Erfahrung aus der, zumindest aus der Verhaltenstherapie, dass das oft so ein bisschen aus dem Blick gerät, ne, weil man sich sehr viel mit der Kernsymptomatik, ne, und technischen Sachen, wie kriege ich jetzt ein gutes Habit Reversal hin oder eine Entkopplungsmethode, ne, beschäftigt, aber eben diese weiterführenden Problematiken dann oft so ein bisschen aus dem Fokus rücken und die aber eben so einen entscheidenden Leitfaktor ja darstellen, ne? Und das war ursprünglich auch ein bisschen so der Weg, über den ich überhaupt so zu der Compassion Focused Therapy gekommen bin, ne? Ich habe lange als leitender Psychologe in Bad Bramstedt, ne, gearbeitet in der Klinik, eben mit so einem Schwerpunkt auf Zwangserkrankungen und verwandte Störungen. Und da wurde immer wieder auch so deutlich, dass wir natürlich PatientInnen hatten, die oft mit so ganz komplexem und massivem Leid erleben kamen und irgendwie dann deutlich wurde, wir brauchen eigentlich noch zusätzlich zu dem, was wir sozusagen für die Kernsymptomatik irgendwie schon gut an Bord haben, einfach weitere therapeutische Ideen und Ansätze. Und dann kam damals eben so die Idee, Mensch, wir gucken ein bisschen mehr in diese mitgefühlsbasierten Interventionen. Und dann hatte ich zum Beispiel dann die Chance, eine Zeit lang in England zu arbeiten und mich dort ausbilden zu lassen. Und da waren die zu dem Zeitpunkt einfach auch schon deutlich weiter, als wir hier waren, ne? Da war das schon länger etabliert. Und da haben die sehr gute Erfahrungen gemacht mit einer ganzen großen Bandbreite von komplexen Erkrankungen, die irgendwie dann zusätzlich nochmal so ganz gut behandelbar waren auf einmal, ne? Wenn man nochmal ja, was Sinnvolles ergänzen kann.
Mit welchen Störungsbildern hast du denn dann sozusagen angefangen, mit diesem Ansatz zu arbeiten?
Ja, wir hatten, also der Anlass eigentlich war vor allem eben mit Patienten mit Körperdysmorphie-Störungen, ne, die wir damals in Bad Bramstedt in so einem spezialisierten Konzept irgendwie behandelt haben, in so einem stationären Gruppenkonzept und eben so diesen wirklich schweren Zwangserkrankungen, Zwangsstörungen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir da natürlich auch immer mal wieder Patienten mit wirklich dann so sehr starkem Skinpicking-Verhalten oder eben auch Trichotillomanie zum Teil, ne? Die dann aufgrund sozusagen der Schwere der Symptomatik eben auch stationär in Behandlung waren. Und eigentlich war bei all den Patienten das ein Thema, dass die nebenbei sozusagen einfach sich oft massiv geschämt haben, manchmal für den Inhalt ihrer Zwangsgedanken, manchmal wirklich für ihren Körper oder für das Verhalten, ne, dass sie irgendwie so eben ihrem Körper durch jetzt irgendwie so Skinpicking oder so doll vielleicht auch nochmal geschädigt haben. Und das war für uns so der Start, ne? In der Forschung zu der Compassion Focused Therapy in England waren so die ersten Patienten, mit denen die dort gearbeitet haben, vor allem eigentlich depressive Patienten. Und dann kamen gleich so Studien mit Psychosepatienten auch und dann auch zunehmend Persönlichkeitsstörungen und da vor allem dann eben emotional instabile Persönlichkeitsstörungen. Und dann hat sich das eigentlich über ein ganz breites Feld irgendwie entwickelt. Jetzt gibt's relativ viel Studien zu Traumafolgestörungen, zu Essstörungen etc. Genau. Aber ich bin über diesen Zwangsweg sozusagen in dieses Thema gekommen.
Über den Zwangsweg ist auch ein schöner Begriff. Genau, ich dachte gerade, das ist ja auch ein Ansatz. Also der Ansatz bezieht sich ja im Grunde darauf, wie gehe ich mit mir selbst um, in schwierigen Situationen insbesondere. Könnte man das so ganz kurz sagen?
Ja, genau. Ich würde es, glaube ich, sogar noch ergänzen. Also wie gehe ich mit mir und mit anderen um?
Ja.
Das ist halt dieser Aspekt quasi, dieses sich verbinden und verbunden sein mit anderen Personen immer mehr eigentlich auch so in den Fokus rückt, weil ein bisschen so eine Idee ist, dass wir so wirkliche, auch so psychische Sicherheit vor allem eigentlich erleben können, wenn wir uns eng verbunden fühlen mit anderen Personen. Also es ist ein bisschen so über dieses Self-Care-Fokus ein bisschen hinausgeht und eigentlich eine psychosozialere Perspektive fast so bekommt. Und das hängt so ein bisschen mit der Theorie auch dahinter zusammen, ne? Dass man also davon ausgeht, sowas wie wirkliche psychische Ruhe, Sicherheit, Regeneration eben dann vor allem gut gelingt, wenn wir mit Leuten zu tun haben, die uns wohlgesonnen sind, wo wir uns wohlfühlen. Und das scheint noch so ein Relikt evolutionär, einfach so als soziale Spezies zu sein, dass wir uns im Gruppenverbund, ne, und mit engen Bezugspersonen einfach besonders sicher fühlen. Also das heißt so ein bisschen, die Perspektive ist immer so ein bisschen wichtig. Aber am Ende geht es genau darum, Strategien zu finden, schlaue, weise Strategien zu finden, die geeignet sind, eben das eigene Leiden zu reduzieren und das über einen freundlicheren, gütigeren Umgang mit sich, über den Aspekt, sich eben verbunden zu fühlen mit anderen Personen, denen es ähnlich geht. Das ist auch so ein Konzept, das nennt man so Common Humanity manchmal, also so geteilte Menschlichkeit. Und man versucht, das Ganze in der Regel auf so einem sehr achtsamen Umgang mit sich und mit den eigenen Gedanken, dem eigenen Erleben aufzubauen. Das heißt, Achtsamkeit ist schon so ein wichtiger Grundpfeiler auch für Compassion, kann man sagen. Mhm. Das war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Leid.
Nee, das ist wunderbar. Es ist wunderbar, dass du das nochmal so herausarbeitest, dass dieser Aspekt des Verbundenseins mit anderen eben auch einfach so eine große Rolle spielt. Das heißt, es wäre ja, wie gehe ich mit mir selbst um und wie kann ich Verbundenheit, also wie kann ich mich mit anderen verbunden fühlen?
Genau, ja. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt.
Okay, und mein anderer Gedanke war nämlich gerade, das sind ja beides Punkte, die eigentlich, also generell für uns Menschen irgendwie relevant sind. Also darum geht's ja auch, dass es irgendwie auch so ein universelles Thema ist, aber auch gerade eben für eigentlich alle psychischen Störungen.
Ja.
Also genau, wo man mit einer psychischen Störung ja sozusagen eh schon eine große Herausforderung hat und wo dann aber eben ja noch auch viel Schuld und Scham und Selbstvorwürfe mit draufkommen. Also im Sinne von, warum funktioniere ich denn nicht wie andere Menschen? Warum kann ich nicht fröhlich sein? Warum habe ich so viel Angst? Warum bearbeite ich meine Haut? Warum reiße ich Haare aus? Also wo diese ganzen Schuldaspekte mit draufkommen und relativ wenig Verständnis dafür da ist oder relativ wenig, ja, Selbstmitgefühl. Wenig sich selbst irgendwie den Rücken stärken, sondern wo eher noch die Last dadurch größer wird, dass man sich selbst Vorwürfe macht, dass man vielleicht nicht so gut funktioniert, wie man das bei anderen womöglich sieht.
Genau, und ich glaube, das ist eben, oder das, was du gerade gesagt hast, also diese Prozesse, ne, also dieser übermäßigen, ne, Selbstkritik, dieses Schuldempfindens, ne, dieser interpersonellen Scham auch, das sind eben auch wirklich so zentral aufrechterhaltende Mechanismen. Und die sind natürlich irgendwie zum Teil irgendwie auch echt doll ausgeprägt bei vielen von uns. Ne? Also die meisten von uns kennen Ansätze ja in dem Bereich, aber Menschen, die jetzt irgendwie mit psychischen Erkrankungen daherkommen, haben eben manchmal schon auch noch eine besonders große Last in der Hinsicht. Ne? Also die einfach das sehr, sehr explizit gelernt haben, sehr harsch mit sich zu sein, weil die das vielleicht auch vorher, ne, gelebt bekommen haben, weil die Modelle hatten, die schon so waren, weil das ein Teil ihrer sozialen Lernerfahrung und vielleicht Erziehung auch war und da Leitsätze und Antreiber dahinter stehen, die dann jetzt sozusagen eher eine dysfunktionale Auswirkung haben. Ne?
Ja, hängt ja auch eng zusammen mit dem, was Kinder, also eben auch schon einfach früh lernen, wie man mit Emotionen umgeht oder eben auch nicht, und ob Emotionen und schwierige Gefühle, ob die Platz haben dürfen oder eben nicht.
Total. Und das ist sozusagen in der Erklärung auch, ne, warum Menschen eben auch Schwierigkeiten vielleicht entwickeln oder auch Ängste entwickeln, ne, gütig und freundlich mit sich umzugehen. Ein so ein ganz entscheidender Punkt, ne, dass wir vielleicht das Pech hatten, nicht die Unterstützung und Hilfe bekommen zu haben, die wir vielleicht in der Emotionsregulation irgendwie auch gebraucht hätten. Und wir sind einfach über so viele Jahre abhängig von so Kernbezugspersonen, ne, darin irgendwie uns zu unterstützen, wie wir irgendwie mit unseren Emotionen gut klarkommen, wie wir irgendwie in schwierigen Situationen wieder Sicherheit erlangen können. Und wenn diese Prozesse nicht gut klappen, ne, und auch vielleicht schon in einem ganz frühen Alter nicht gut klappen, also so in der frühesten Kindheit nicht gut klappen, dann gehen wir davon aus, dass das ein großer Einfluss ist, warum Leute eben auch Schwierigkeiten dann entwickeln. Ne? Also da gibt es relativ viel berühmt, also da gibt's richtig berühmte Experimente auch so in der Entwicklungspsychologie, ne? Was passiert, wenn man mal ganz kurz auf Kinder einfach gar nicht reagiert. Ne? Es gibt so ein berühmtes Experiment, das man so das Still-Face-Experiment nennt. Ne? Da wurden Mütter einfach gebeten, mal 2 Minuten mal nicht emotional mitzuschwingen mit dem Kind. Ne? Und das erzeugt sofort großen Stress bei den Kindern. Und da redet man jetzt nur von 2 Minuten. Ne? Da ist jetzt quasi gar nichts Schlimmes in dem Sinne, in Anführungsstrichen, passiert. Und das erzeugt aber schon Stress. Und wenn Leute dann richtig aversive kindheitsnahe Erlebnisse haben, emotionale Vernachlässigung oder vielleicht auch Gewalterfahrung, dann wird das Ganze umso schwerer. Ne? Also dann haben wir einen wichtigen Einfluss, warum das eben vielleicht später auch manchmal einem sehr schwer fallen kann.
Ja, und wenn man jetzt auch vielleicht ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger dramatisch denkt, also jetzt gar nicht unbedingt im Feld von Trauma, sondern vielleicht einfach dieses, wenn Kinder gesagt bekommen, bist du schon wieder so schlecht gelaunt. Also sozusagen, wenn für schwierige Emotionen auch Vorwürfe gemacht werden, dass die einfach gar nicht da sein müssen. Also eben auch dieses Funktionieren müssen, auch emotional funktionieren müssen. Alles andere darf keinen Platz haben. Oder auch dann diese typischen Dinge, Jungs weinen nicht, Jungs dürfen nicht weinen, beispielsweise. Oder man muss hart sein, man darf nicht weich sein. Also all diese Dinge, die da vielleicht auch gesellschaftlich noch mit dabei sind, fördern ja auch eher immer die Schwierigkeiten. Also die Schwierigkeit, Selbstmitgefühl zu empfinden und zuzulassen.
Total, ne? Und ich glaube, das merkt man ja immer wieder, dass wir da manchmal relativ hilflos davor stehen, einmal sozusagen vor den eigenen Emotionen, aber dass es uns auch manchmal schwerfällt, ne, also andere Leute emotional dann adäquat zu versorgen und wir uns dann natürlich schnell überfordert und hilflos fühlen, nicht wissen, Mensch, nehme ich jetzt die Person in den Arm, was mag ich denn, was sag ich denn, ne? Es erzeugt ganz viel Unsicherheit, das ist wirklich einfach so ein, ja, das ist echt so ein Entwicklungsfeld, ne, und ich finde, ich merke das immer so, also auch persönlich, dass es so Momente gibt, ne, wo mir das natürlich schwerfällt, ne, also eigene Emotionen gut wahrzunehmen und gut zu regulieren und ich das, obwohl ich jetzt ein sehr behütetes und unterstützendes, ne, also eine unterstützende Familie hatte, die sich wirklich, ich sage immer, wo ich das Glück hatte, dass die mich mochten, ja, das ist ja nicht so selbstverständlich. Und selbst da lernt man es nicht perfekt, ne? Und auch da kommt man sozusagen natürlich in Schwierigkeiten. Und jetzt aus so einer anderen Perspektive heraus, quasi so als, ne, Vater von, ne, 2 Kindern, fällt mir das auch immer wieder auf, dass mir das auch nicht immer gelingt, ne? Das immer sozusagen so, wie ich mir das eigentlich wünschen würde, das meinen Kindern irgendwie zu vermitteln und beizubringen. Und vor allem sozusagen auch, wenn man, also das kennen vielleicht auch viele, ne? Wenn man einfach stark emotional irgendwie aktiviert ist, wenn man gestresst ist, wenn man irgendwie einen harten Tag hatte, dann sozusagen, ne, die beste emotionale Version von sich selbst immer zu sein, ist einfach auch ein sehr hoher Anspruch. Ne? Also es klappt nicht immer, muss es vielleicht auch nicht, ja, also immer klappen, aber es ist schon wichtig, dass wir das gut auf den Schirm nehmen und ja, ich glaube, manchmal würde man sich fast so wünschen, ne, dass man das so noch ein bisschen expliziter irgendwie lernt und dass es vielleicht auch nochmal irgendwie, ja, dass man vielleicht auch irgendwie gerade Kinder nochmal explizit so ein bisschen unterstützt in diesen Themen. Ne? Das kann man ja vielleicht auch präventiv sogar schon machen. Ne? Und ich glaube, es gibt schon solche Programme und in manchen Kindergärten oder Schulen läuft das auch. Ne? Und das ist schon ein wichtiger Aspekt. Ne? Ja. Also diese immer zu emotionale Validierung ist einfach wirklich so ein Grundmotiv und Bedürfnis, was die meisten von uns eben haben. Ne? Und ja, das ist einfach wahnsinnig wichtig, finde ich, um gesund aufzuwachsen und gesund zu bleiben insgesamt. Ne?
Ja, also genau, für diejenigen, die die Validierung, den Begriff nicht so kennen, das ist ja auch so aus dem psychotherapeutischen Jargon. Kannst du das in dem Zusammenhang noch kurz erklären?
Ja, also ich verstehe das immer so, dass es also darum geht, also das emotionale Erleben, ne, das Menschen haben, eben wahrzunehmen, ernst zu nehmen und das auch zu spiegeln, dass man das versteht. Also ich glaube, es geht ganz viel darum, also so Gefühlen auch eine Legitimation zu lassen, ne, dass die okay sind, dass die da sein dürfen, dass man denen auch seinen Platz einräumt und die ernst nimmt, ne, und dass man das eben Menschen vielleicht auch im besten Fall vermitteln kann, ne. Also das ist, glaube ich, auch was viele Leute, die vielleicht schon mal in Psychotherapie gegangen sind oder das vorhaben, vielleicht kennen oder auch suchen, ne, dass sie das also explizit auch mal mit jemandem ins Gespräch kommen möchten, der eben dieses emotionale Erleben zulässt, anspricht vielleicht und eben auch versucht zu verstehen, ne, und das da sein darf. Ja.
Genau, dass es da sein darf. Ich habe bei Validierung auch immer so im Kopf, also valide ist ja jetzt kein Wort, was man in der allgemeinen Bevölkerung so häufig benutzt, aber valide bedeutet ja sowas wie gültig.
Mhm.
Gültig. Und das heißt, es hat einen guten Grund. Das Gefühl hat einen guten Grund, es hat sein Recht, es darf da sein. So, es wird mir als Person nicht abgesprochen.
Ja, ja. Und ich glaube dadurch, also ich habe immer so eine ganz simple Idee irgendwie, dass eben in der Regel ja so diese Emotionen und Gefühle eigentlich immer in Verbindung stehen mit dahinterliegenden Bedürfnissen, ne? Und dass also auch unangenehme Gefühle, die wir vielleicht nicht so gerne haben, wie Traurigkeit oder Ärger, ne? Oder Scham, in der Regel uns eigentlich immer auf was Gutes hinweisen. Also einen guten Grund haben, warum die da sind und eigentlich wichtig für uns sind. Und wenn wir uns die manchmal besser angucken könnten, wir auch schneller das kriegen können, was wir vielleicht irgendwie wollen und brauchen, ne? Also es lohnt sich schon irgendwie auch mit diesen Emotionen einfach gezielt natürlich zu arbeiten, ne? Und ja, da kompetenter, sag ich mal, zu werden, ne? Also es bringt einem, glaube ich, einfach wahnsinnig viel. Und das ist halt um nochmal kurz zu diesem psychotherapeutischen Aspekt zu kommen. Ich glaube, eine Idee auch, warum man jetzt in vielen Therapieverfahren irgendwie festgestellt hat, dass dieser stärkere Fokus auf eben Gefühle, Emotionen ein großes Plus ist, ne? Und das ist ja so eine Entwicklung, die wir zumindest in der Verhaltenstherapie über die letzten Jahrzehnte in dieser sogenannten dritten Welle dann hatten, ne? Also viele von diesen dritte Welle-Verfahren, also DBT, ACT, ne, die Compassion Focused Therapy und so weiter, Schematherapie, eben den Fokus deutlich stärker auf dieses Thema Gefühle lenken, als vielleicht genau zuvor das irgendwie üblich war. Und ich glaube, da gab es vor allem eine Diskrepanz, also die ganzen sozusagen länger schon arbeitenden PsychotherapeutInnen und Therapeuten, die würden natürlich sagen, wir machen das eigentlich schon immer natürlich. Man kommt darum gar nicht drum rum, ne? Aber ich glaube, was jetzt eben so passiert ist in den letzten Jahrzehnten, ist, dass es eben sowohl in der Forschung, ne, als auch eben in den Konzepten, ne, und Therapiekonzepten einfach unglaublich viel mehr Material jetzt eben gab, ne? Also zum Beispiel, ich habe in der Forschung mit einem Kollegen immer mal wieder mit dem Thema Ekel zu tun, also vor allem eben bei Zwangsstörungen, Leute, die so Kontaminationsängste haben oder Leute, die sich jetzt, keine Ahnung, vor eben dem eigenen Körper auch zum Teil ekeln. Und da ist das zum Beispiel so. Also das ist ein Thema, also das kennt jeder, ne, der da damit arbeitet, aber es gab einfach lange nicht so viel Forschungsfokus da drauf und dementsprechend auch nicht so viel, sagen wir mal, therapeutische Materialien vielleicht, ne? Und das hat eben doll zugenommen und da sind wir, glaube ich, schon ein großes Stück besser geworden, ehrlich gesagt. Und ich finde auch, ein Aspekt, der da hilft, ist, dass jetzt zum Beispiel in der Compassion Focused Therapy das halt explizit so ein schulenübergreifender Ansatz ist. Also da hat man halt, wenn wir jetzt irgendwie so Fortbildungen geben dazu, mit allen Therapiegrundausrichtungen zu tun, ne? Verhaltenstherapeuten, Tiefenpsychologinnen, Systemikerinnen und so weiter, ne? Und das ist eigentlich ein toller, also das finde ich eigentlich fast mit, also nicht das Tollste, aber das ist ein schöner Effekt dabei, ne? Also dass man das Gefühl hat, man, Psychotherapie wächst so ein bisschen stärker zusammen insgesamt.
Ja, das finde ich auch großartig, weil hinter alles andere macht auch gar nicht so viel Sinn. Also dieses sehr schulenspezifische und nicht nach links und rechts schauen, ist ja einfach, also da beraubt man sich ja selbst irgendwie der Möglichkeiten auch therapeutisch. was man vielleicht noch heranziehen kann und was als Erklärungs, im Sinne von Erklärungsansätzen Sinn macht und aber eben auch im Sinne von Interventionen auch. Okay, ich würde nochmal gerne mal ein bisschen genauer auf die, ja, auf die Regulierung von Emotionen im Rahmen der Compassion Focused Therapy eingehen. Kannst du da noch ein kleines bisschen was zu erzählen, wie die CFT, also die Abkürzung für den Therapieansatz, wie die CFT Emotionsregulation sieht und was sie vielleicht auch, sag mal, vorschlägt?
Ja, also vielleicht muss man sozusagen nochmal so einen Satz sagen. Also der Fokus quasi in der CFT liegt, sagen wir mal, vorwiegend, ne, auf diesen Themen Selbstkritik und Scham erleben. Und eben, wie man denen durch mehr Güte, mehr Mitgefühl für sich und andere eben gut begegnen kann. Ne? Und die Idee ist so ein bisschen, dass wir alle eine Anlage haben, eigentlich gütig mit uns und mit anderen umgehen zu können. Also dass uns das quasi auch so ein bisschen genetisch in die Wiege gelegt ist und man das auch bei vielen anderen, ja, Spezien sozusagen im Tierreich auch schon, also Säugetieren vor allem, ne, beobachten kann, dass wir aber nicht immer automatisch sofort einen Zugriff auf diese Ressource haben. Ja, und das heißt, wenn unsere körperliche Anspannung, unsere innerliche Unruhe oder der Stress zu hoch ist, es uns wahnsinnig schwerfällt, mitfühlend mit anderen irgendwie umzugehen. Und auch manche Konstellationen von Situationen oder Gruppensituationen das super schwierig macht. Ne? Obwohl ich weiß, ne, dass quasi die Fans von dem gegnerischen Fußballverein genauso wertvolle Menschen sind, ne, wie ich und sympathische Leute sind, fällt mir das wahrscheinlich während so eines Fußballspiels, ne, wenn ich da in der Ultrakurve stehe, deutlich schwerer, ne, den Leuten mit Mitgefühl zu begegnen. Und das erleben wir ja in vielen, vielen gesellschaftlichen Situationen, politischen Diskussionen, ne, dass uns das sehr, sehr schwer fällt. Das heißt also, die erste Idee ist quasi anzuerkennen, dass Mitgefühl nicht automatisch kommt, ja, sondern wir uns das in der Regel herholen müssen und eine Grundlage schaffen müssen, dass das überhaupt wahrnehmbar und nutzbar ist. Und das bedeutet in der Regel, wenn körperliche Erregung, Arousal, wie wir das auch nennen, ne, zu groß ist, wenn Stress zu groß ist, dass uns das kaum gelingt. Zum Beispiel im Straßenverkehr, ne, erlebt man das ja immer wieder, ne, dass Leute wahnsinnig gestresst sind. Es gibt unglaublich viel Aggression. Da denke ich eigentlich selten, wenn ich so durch Hamburg irgendwie fahre, ach, fühle ich mich verbunden mit allen Leuten, die da auch auf der Straße sind, sondern ich werde ein bisschen zur Wildsau. Ja? Also, und das bringt die schlechtesten Teile raus, sozusagen von mir und von anderen auch. Ne? Das heißt, wir müssen erst so eine Grundlage schaffen, damit das möglich ist. Und das bedeutet eigentlich eine Beruhigung im weitesten Sinne des Nervensystems erstmal zu erreichen. Das heißt, wirklich so ein Ansteuern des ja, beruhigenden, dämpfenden Anteilen des Nervensystems, also des Parasympathikuses. Und das macht man gezielt eben auch durch spezifische Übungen, wie jetzt so zum Beispiel gezielte Atemübungen, die man macht. Also die versuchen, den Atemrhythmus ein bisschen langsamer, ein bisschen tiefer werden zu lassen, indem man also wirklich so diese Stresspeaks erstmal wegnehmen muss. Das kann auch für manche Leute bedeuten, dass die erstmal sowas wie so, ja, Anspannungsskills oder, ne, Regulationstechniken anwenden müssen, um überhaupt einen Zugriff auf Mitgefühl zu haben. Also zu viel, ne, Erregung, könnte man sagen, zu viel Anspannung, zu viel Ärger behindert das massiv. Das heißt, das ist erstmal so der erste wichtige Punkt. Ne? Also dieses Anerkennen, ich muss mir das aktiv holen. Ich muss das trainieren, das kommt nicht einfach sozusagen von ungefähr, obwohl ich es grundsätzlich kann. Ja? Das heißt also, Sicherheit schaffen, Ruhe schaffen ist erstmal so die erste Grundlage. Und das macht man eben über diese Atemtechniken und dann arbeitet man aber viel auch mit so Techniken wie so Imagination, also so Vorstellungstechniken. Das habt ihr oder hast du ja auch schon immer mal wieder, glaube ich, ne? in den Podcasts irgendwie auch so mit integriert, ne? Also dass man mit Entspannungsübungen, aber eben auch wirklich so ja, Visualisierung von bestimmten Inhalten irgendwie arbeitet. Und da gibt's klassische Übungen, die man auch sonst in der Therapie kennt, wie so der innere sichere Ort, aber eben auch so die Vorstellung von mitfühlenden Begleitern, die eben so ja, ganz hilfreiche, gütige Attribute haben und die ja so eine Art Coach auch manchmal sind, ne, um mitfühlenderen Umgang mit sich auch sozusagen so zu trainieren, könnte man sagen. Genau.
Okay, also genau mit diesen Techniken irgendwie auch zum, also alles sozusagen alles, was dem Parasympathikus gut tut. Also von irgendwelchen imaginativen Übungen bis hin zu ja, Skills oder körperorientierten Techniken, wäre auch im Rahmen dieses Ansatzes sozusagen einfach alles denkbar. Es gibt jetzt nicht besondere spezifische Ansätze, sondern es geht einfach erstmal darum, ganz generell den Parasympathikus zu aktivieren, das System runterzufahren. Das wäre so immer der erste Schritt.
Das auf jeden Fall erstmal das Entscheidendste. Man versucht es dann schon ein bisschen spezifischer auch noch anzusprechen, indem es sozusagen so ein paar kleine Kniffs meistens in den Übungen geht, die eben explizit auf dieses freundlicher Umgang mit sich und gütigerer Umgang mit sich und ja, also diesem Thema Mitgefühl eben so fokussiert. Also bei den Atemtechniken versucht man im Vorfeld in der Regel so Dinge zu integrieren, die wie ein, ja, ein freundliches, gütiges Lächeln, das man trainiert und eine Stimmlage zu finden, in der man sich sozusagen ansprechen kann, die warmherzig oder barmherzig vielleicht könnte man auch sagen, ist. Man ergänzt das manchmal auch durch so spezifische Körperhaltungen, die da ein bisschen günstiger sind. Es gibt so Techniken, dass man während dieser Atemübungen vielleicht auch eine Berührung oder eine Gestik findet, die sozusagen das unterstützt. Für viele Leute ist das dann so, zum Beispiel eine Hand auf die Herzregion zu legen. Das nennt man dann auch so Soothing Self-Touch zum Beispiel, ne? Eben auch an dieser Intention arbeitet, quasi wirklich so zu versuchen, in den nächsten Minuten während so einer Übung gütiger, freundlicher mit sich umzugehen, ne? Sich zu verbinden mit anderen Personen. Deswegen finde ich auch oft so eine ganz glückliche Kombination ist, wenn Leute zum Beispiel mit diesem Thema Meditation arbeiten können und das für sich irgendwie sowieso vielleicht schon machen, kann man solche Sachen eben auch toll mit so Metta-Meditationen, ne? Herzensgüte-Meditationen verbinden dann auch. Genau, also das heißt, im Detail sind dann manchmal so kleine Kniffs, die wir in der CFT für sehr wichtig halten, ne? Noch mit dabei. Aber der entscheidendste Teil ist tatsächlich eben dieses ein bisschen Runterfahren von der Übererregung, ja.
Also runterfahren, aber unter diesem, ein bisschen mehr unter dem, unter der Überschrift, ich darf jetzt irgendwie auch für mich selbst da sein. Ich darf mir jetzt was Gutes tun. Ich darf jetzt runterfahren. Vielleicht auch mit so einer vorgestellten Person, mit der ich dann verbunden bin oder irgendwie so einem Unterstützer, einer Unterstützerin. Genau, so.
Genau. Und manchmal helfen auch schon so ganz einfache Imaginationen. Also, ich starte zum Beispiel eigentlich immer erst mit dieser Atemtechnik, die zu trainieren und dann so ganz einfache Imaginationen mit einzubauen. Und die einfachste ist eigentlich, dass man sich zusätzlich zu dieser Atemübung noch vielleicht eine Farbe vorstellt, die in besonderem Maße irgendwie mit Mitgefühl verbunden ist. Ja? Und die in irgendeiner Form um einen rum sein kann. Ne? Ich habe oft so ein Bild, dass das wie so ein Farbnebel ist, in dem ich dann bin, und das hat dann bei mir oft zum Beispiel persönlich die Farbe irgendwie lila, die ist für mich irgendwie so besonders mit Mitgefühl assoziiert, aber andere Leute haben dann oft so ein warmes Orange oder eine andere Farbe. Und das unterstützt das dann doch nochmal sehr, genauso wie aber auch zum Beispiel Erinnerungen an Situationen, wo man schon mal Mitgefühl vielleicht auch erfahren hat von anderen Leuten. Ne? Und das sozusagen aufzugreifen oder wo man sich eben sehr verbunden gefühlt hat, auch mit anderen Personen. Das sind so wichtige kleine Kniffs, die man schon anwenden muss eigentlich. Weil wie gesagt, von alleine ist es manchmal aus dem Nichts sehr schwer, das einfach zu aktivieren. Ne?
Ich habe das auch die Erfahrung gemacht, mit so hypnosystemischen Übungen ist das einfach wirklich auch sehr gut spürbar. Also wenn man der Sache irgendwie noch eine Gestalt gibt, eine Farbe gibt, in so ein Gefühl reingeht, was man auch früher schon mal hatte, was man schon mal empfunden hat, dann ist es deutlich leichter, nochmal das irgendwie auch richtig spürbar werden zu lassen.
Ja, total. Also das würde ich total unterstreichen. Das finde ich auch. Und da ist zum Beispiel, da glaube ich eben, wenn wir uns da einfach zum Beispiel mit der Hypnotherapie oder eben den hypnosystemischen Ansätzen einfach auch noch ein bisschen stärker verbinden, dann wird da auch nochmal eine große Synergie draus deutlich. Weil das ist, glaube ich, schon was, wofür einfach manche Ansätze explizit ganz viel Wissen haben, ne, wie man das einfach sozusagen auch mit Imagination und Methoden einfach verbinden kann. Also da ist, glaube ich, da geht auch noch was. Ja, also so, um das zu intensivieren, ja.
Genau, ich dachte gerade noch, also manchen Leuten fällt es ja leichter, sich auf solche imaginativen Übungen einzustellen oder einzulassen, anderen fällt es schwerer. Kannst du vielleicht noch zur Wirksamkeit von solchen imaginativen Übungen sagen? Also für die Skeptiker und Skeptikerinnen, die jetzt vielleicht zuhören?
Ja, also da gibt es, glaube ich, also zwei verschiedene Arten von Antworten. Also einmal gibt es, glaube ich, so eine wissenschaftliche Antwort drauf. Und da muss man, glaube ich, schon sagen, dass in den letzten 15 Jahren wahrscheinlich also wahnsinnig viel Forschung zu Imagination in verschiedensten Therapieverfahren gelaufen ist und man aus vielen Therapieverfahren einfach weiß, dass das vielen Leuten sehr gut hilft und das eine tolle Methode einfach auch ist, um bestimmte Themen auch anzugehen. Und das findet sich in manchen Therapieansätzen ja sozusagen ganz, ganz intensiv. Ne? Also in der CFT, in der Hypnotherapie sowieso natürlich, aber auch in der Schematherapie, ne, die in Deutschland ja auch eine richtig große Rolle therapeutisch spielt. Also da gibt es viele, viele Ansätze. Wir haben schon lange zum Beispiel total gute Erfahrungen mit imaginativen auch Expositionen in dem Bereich Zwangsstörung, aber auch in Traumafolge Erkrankungen, wo Rescripting-Techniken angewendet werden. Wir nutzen jetzt zum Beispiel in dieser Forschung rund um Ekel und Scham auch zum Beispiel Rescripting-Techniken. Da gibt es also verschiedenste Ansätze, die sich gut bewährt haben. Und grundsätzlich, also das ist so die eine Antwort, ist so vielleicht ein bisschen so eine fachliche, also da gibt es Meta-Analysen dazu und so weiter, ne? Aber das ist ja vielleicht für die Leute immer gar nicht so entscheidend, sondern ich glaube, wenn man so überlegt, also in welchen Bereichen des Lebens also Imagination einfach auch wirksam ist, so im Alltag, ne? Dann haben da doch relativ viele Leute Erfahrung damit, ne? Also dass sie sich, keine Ahnung, wenn die heute Abend irgendwie sich zum Pizzaessen irgendwo verabredet haben, eigentlich schon so eine Vorstellung haben auch von so einer leckeren Pizza und sich darauf den Tag über vielleicht schon freuen oder sich so ein bisschen sehnsüchtig in den nächsten Urlaub manchmal schon so träumen, dann ist das auch oft eine Form von Imagination, ne? Sexuelle Fantasien, die Leute haben. Also das spielt schon eine große Rolle, ne, in unserem Alltag, ne? Sich Sachen irgendwie vorzustellen und zu imaginieren. Und das, glaube ich, erleben die Leute im Kleinen doch auch oft als irgendwie einen wichtigen Teil in ihrem Leben. Und das kann man eben so ein bisschen nutzen, ne? Weil es dem Körper sozusagen insgesamt einfach ein bisschen mehr anspricht als jetzt nur den Kopf, wenn man sozusagen nur über was spricht, ne?
Und wenn es nicht über die immer positive Schiene funktioniert, also dass man sich ja erinnern kann, dass man irgendwie sich manchmal auch was Positives vorstellt und dass das Auswirkungen hat, kann man die Leute vielleicht auch da abholen, dass sie, naja, also jeder kennt Sorgen, Angst vor irgendwas haben, was man sich irgendwie vielleicht auch ziemlich detailreich ausmalt und was dann eben auch Auswirkungen hat auf den Körper. Also auch das ist was man ja einfach sehr gut kennt, dass Vorstellungen einfach eine Auswirkung haben, dass die was mit einem machen.
Ja, und genau. Es ist irre, wie intensiv das dann eben so ist, ne? Und als ob es dann eben auch tatsächlich passiert, ja, ganz oft, ne? Und also das hat schon eine wahnsinnige Wucht, finde ich auch so, ne?
Ja, auch im Hinblick ja auf die Aktivierungsmuster im Gehirn. Also, dass sich da teilweise sehr, sehr ähnliche Muster zeigen, unabhängig davon, ob das jetzt vorgestellt ist oder ob es tatsächlich passiert. Sehr ähnliche Aktivierung.
Total.
Okay. Ich würde dich gerne noch kurz fragen, ich würde gerne mal zurückkommen zu diesem, zur mal Selbstberuhigung oder zum Runterfahren. Ich bin im Rahmen der CFT, also als ich ein bisschen das dazu gelesen habe, bin ich auch über das Wort Pseudo-Soothing gestolpert, also sowas wie Pseudo-Selbstberuhigung. Und also sozusagen, was zum Beispiel, wenn ich sehr aktiv bin, sehr, sehr viel arbeite, sehr im Workaholic-Modus bin und dann, um mich zu beruhigen, sehr viel Sport mache, zum Beispiel sehr getrieben bin, sehr exzessiv Sport mache. Das wäre eine Form von Pseudo-Beruhigung in der CFT, oder?
Ja, also der Begriff wird jetzt gar nicht immer von allen so genau immer so direkt verwendet, aber ich glaube, man kann das schon so sagen. Also es gibt, ich versuche das mal ganz kurz zu erklären. Also wir arbeiten in der CFT mit so einem Modell, das so sehr vereinfacht versucht, so emotionales Erleben quasi so aufzugliedern. Das wird in so drei Kreisen dargestellt, in so drei Kreissystemen, dass es einmal so ein System gibt, was eben so ein starkes eine Bedrohungsassoziation hat. Also das nennt man auch das Bedrohungssystem. Das springt halt an, wenn man sich irgendwie gefährdet fühlt, in irgendeiner Form, körperlich, psychisch etc. Da gehen so Emotionen wie Angst, Wut, Ärger, ne, Traurigkeit etc. hin. Und dann gibt es so ein Antriebssystem, wo man sagt, das ist so sehr leistungsorientiert, sehr leistungsmotiviert. Da geht es darum, Dinge zu schaffen, zu erreichen. Das ist so sehr belohnungssensitiv und eben ein Fürsorge- oder Beruhigungssystem. Das ist so das Dritte, ne? Wo wir eben so wirklich runterfahren, zur Ruhe kommen, uns eben verbunden fühlen. Und da würden wir eben auch dieses Mitgefühlsmotiv, ne, besonders verorten. Und jetzt ist es so, wenn Menschen eben so viele Bedrohungsreize oder ne, Bedrohungssituationen wahrnehmen und ein sehr ausgeprägtes Bedrohungserleben haben, ne, weil es real ne, bedrohende Situationen gibt oder man sich psychisch einfach auch sehr schnell irgendwie bedroht fühlt, ne, insuffizient ne, fühlt, nicht genügend fühlt oder kritisiert fühlt oder so, dann ist ein typisches Verhalten, was Leute eben sehr gelernt haben, dass sie Bedrohung versuchen zu kompensieren über verstärkte Leistung, ja, oder über ein verstärktes Aktivieren von diesem Antriebssystem. Und dann eben bis, sagen wir mal, auch zur Erschöpfung sich verausgaben sozusagen, ne, durch Sport, aber auch vielleicht durch mehr Arbeiten, durch Überstunden etc. Mit der Idee, ne, darüber kann ich einfach Bedrohungserleben so ein bisschen im Schacht halten. Da würden wir immer sagen, oh Mann, das ist natürlich irgendwie kurzfristig funktioniert das mal, aber das ist so mittelfristig nicht so richtig gut geeignet, um dieses Bedrohungssystem wirklich in den Griff zu kriegen. Und da würden wir immer sagen, braucht es dann eben wirklich mehr Fürsorge und mehr Verbundenheit, ne, und mehr Beruhigungssystem. Und nicht sozusagen sich dieses körperlich vollkommen auspowern, was eben Leute dann tun, ne? Das fühlt sich kurzfristig irgendwie gut an, aber eigentlich macht es nur kurzfristig so ein bisschen Bedrohung weg, die danach wieder hochploppt. Und deswegen würden wir das immer als so ein bisschen so einen ja, überkompensatorischen Ansatz vielleicht manchmal verstehen, ne? Also dass Leute es eigentlich mit dem falschen Mittel versuchen, so ein bisschen ne, zu lösen und sich in der Regel eigentlich nicht ja, freundlicher mit sich umgehen, nicht gütiger mit sich umgehen und eben auch sich nicht verbundener fühlen dadurch mit anderen Leuten. Genau, also das ist kurzfristig, wirkt das wie eine sehr schlaue Idee und also nichts gegen mal intensiv Sport machen, bitte nicht falsch verstehen, ne? Aber wenn das die einzige Lösung ist, um Emotionen regulieren zu können, um so ein bisschen Ruhe herzustellen, kann es eben deutlich problematisch werden. Genau. Und dann würden wir das gar nicht als eine wirkliche, ja, Beruhigung, ne, des Systems eigentlich verstehen, sondern es bringt dann noch mehr Leistungsmotiv, noch mehr sich quälen rein. Und das ist in der Regel auch mit einem harschen Umgang mit sich verbunden. Das heißt, Leute sind gar nicht, während sie das machen, eigentlich nett und freundlich zu sich, ne, sondern quälen sich eher so ein bisschen. Und das hat dann im Sinne der CFT wirklich einen kontraproduktiven Fokus. Ich hoffe, das habe ich jetzt gescheit beantwortet. Ich weiß nicht, wolltest du da auf sowas hinaus?
Das war eine super Antwort. Das war eine super Antwort und hat noch viele, viele Fässer mehr aufgemacht, gerade in meinem Kopf. Oder viele, viele Türchen aufgemacht. Und ich bin da gerade einfach sehr in Gedanken, auch bei unseren Skinpicking- und Trichotillomanie-Patientinnen, die oft sehr, ja, sehr leistungsorientiert, sehr funktional im Alltag unterwegs sind. Auch in vielen Fällen mit sehr viel Disziplin, hohen Leistungsansprüchen. Ja, und einfach sehr, sehr im Power-Modus sind, um das mal so zu sagen. Und die auch oft, also ich höre öfter auch mal so einen Satz wie, ja, ich krieg doch sonst habe ich eigentlich immer alles hingekriegt. So, ich habe sonst auch mit Disziplin, ich habe das immer alles geschafft, manchmal auch so, ich habe es mit dem Rauchen auch geschafft aufzuhören. Und das ist die einzige Sache, die ich irgendwie nicht unter Kontrolle bekomme. Das Skinpicking oder das Haare ausreißen, Nägel kauen, was auch immer. Und das finde ich, das passt ziemlich gut. Das ist so ein bisschen auch zu diesem Modell mit den unterschiedlichen Systemen, was die Emotionsregulation angeht. Da ist nämlich oft auch einfach ein sehr harter Umgang mit sich selbst, der sehr von Disziplin irgendwie auch geprägt ist und sehr viel auch von, ja, so einem starken Antrieb, Dinge auch unter Kontrolle zu bringen. Ja. Und dann ist das eben so wie so eine große Kränkung auch, dass dieses Verhalten sich nicht unter Kontrolle bringen lässt.
Ja.
Und ich habe mich jetzt so ein bisschen gefragt, weil auf der einen Seite ist das natürlich, also ist das irgendwie auch eine Beruhigungsstrategie, es ist irgendwie ein Stressventil. Gleichzeitig ist es aber auch trotzdem ein Aktivbleiben. Also in diesem Verhalten.
Ja.
Würdest du das auch als so Pseudo-Beruhigung oder als echte Beruhigungsstrategie verstehen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Ich finde es gar nicht so einfach wirklich zu beantworten, weil ich glaube, das hängt dann doch sehr individuell eben auch bei der jeweiligen Person davon ab, was das wirklich für eine Funktion und auch für eine Intention hinter dem Verhalten irgendwie liegt. Ne? Also ich glaube, dass es sich oft unterscheidet im Sinne von, tue ich mir jetzt wirklich etwas Gutes gerade und achte ich darauf, was mein Körper braucht und dem jetzt gerade gut tut. Und dann kann ja durchaus sein, dass du sagen, Mensch, ich muss den jetzt mal ein bisschen fordern und mich auch ein kleines bisschen verausgaben. Oder hat es eher so eine Intention von, ich muss mir jetzt was beweisen, ich muss mich jetzt quälen, ich muss jetzt ein extrem hartes Workout irgendwie machen, damit ich irgendwie mich wertvoll fühle, sozusagen. Nachvollziehbar? Also ich glaube, die Intention unterscheidet sich zum Teil, ne? Und wenn Leute eben sehr stark auf diesem, ich bestimme meinen Wert auch über meine Disziplin und meine Fähigkeit, mich sozusagen zu fordern und zu quälen, dann gelernt haben, festzumachen, dann kann das schon problematisch sein.
Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich hänge immer noch so ein bisschen aber bei den BFRBs, aber auch da ist es ja vielleicht auch eine Frage, ja, Intention ist da ein schwieriges Wort bei einem Verhalten, was man irgendwie möchte, aber irgendwie auch doch nicht möchte. Genau, aber es ist, ja, es hat vielleicht auch beide. Es ist vielleicht manchmal aus so einem Getriebensein heraus und manchmal aber auch ein, ich gönne mir das jetzt in dem Moment.
Ja, weil es natürlich auch eine wahnsinnige Energie und wahnsinnige Disziplin ja kostet, irgendwie auch auf dieses, sagen wir mal, auch so ein bisschen automatisierte Verhalten ja dann zu verzichten. Ne? Also es fordert einen ja sozusagen quasi in der Selbstkontrolle über so einen langen Zeitraum, wenn man das verändern will, ne? Immer wieder dran zu bleiben, ne? immer sich wieder Gegenimpulse auch irgendwie zu stellen. Das ist schon auch super anstrengend natürlich ja für die Leute. Also das verstehe ich irgendwie total gut. Ich glaube, manchmal sind es eben auch so Prozesse, die dann so ein bisschen, sagen wir mal, sowohl als auch in verschiedenen Lebensbereichen eine Rolle spielen. Also eben dieses hohe Leistungsmotiv, manchmal auch so Perfektionismus, einfach viel von sich zu erwarten und das Gefühl auch so ein bisschen zu haben, wenn ich einfach alles gebe, wenn ich 100% gebe, dann habe ich auch ein Kontrollgefühl im Leben. Und in manchen Lebensbereichen und in manchen Lebensphasen hat das ja auch gut geklappt wahrscheinlich. Also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht viel auf irgendeine Klausur oder eine Arbeit in der Schule gelernt hat und gemerkt hat, Mensch, das hat sich ausgezahlt, dass ich mich da gut vorbereitet habe. Dann wird es natürlich auch immer wieder verstärkt. Jeden Euro, den man für eine gute Note kriegt, verstärkt dieses Motiv und so weiter. Und vielleicht ist das aber eben nicht die einzige Strategie, mit der man jetzt irgendwie dann Schwierigkeiten im späteren Leben vielleicht irgendwie angehen sollte. Also wenn man immer sozusagen inflexibel auf immer sozusagen diese Schiene fährt, das scheint für manche nicht ausreichend zu helfen, sondern geht's eher vielleicht wirklich darum, ein bisschen nachsichtiger, freundlicher, unterstützender mit sich zu sein und sich eben auch mal den einen oder anderen Fehler in Anführungsstrichen, also damit einen funktionaleren Umgang zu finden und sich nicht noch dafür sozusagen extrem runterzubuttern.
Also auch da was, ja, es geht ja auch so ein bisschen darum, ja, schwierige Gefühle aushalten zu können. Also wenn ich mehr Verständnis mit mir selbst habe, kann ich ja auch vielleicht eher schwierige Gefühle aushalten. Und wenn ich eben mal meinem Leistungsanspruch nicht genüge oder mich nicht so gut vorbereitet habe oder ja nicht so sehr alles unter Kontrolle habe, dann laufe ich ja Gefahr, dass da unangenehme Gefühle kommen. Wo es aber wieder leichter wird, wenn ich irgendwie gelernt habe, die ein bisschen besser auszuhalten.
Ja, absolut, Und aus denen vielleicht auch was Funktionales manchmal mit rauszunehmen, Also sich die wirklich auch angucken zu können und zu sagen, liegt da jetzt eigentlich irgendwie ein Auftrag für mich drin, Kann ich damit irgendwie arbeiten? Bringt mich das vielleicht sogar ein bisschen näher sozusagen an den zu dem, was ich brauche, was mir wichtig ist im Leben? Und da glaube ich schon dran, Also dass eben das oft, das ist jetzt ein bisschen arg kitschig ausgedrückt, aber das sind natürlich schon auch oft gute Ratgeber, auch unangenehme Gefühle, die einem zeigen, oh, warte mal, hier stimmt gerade was nicht für dich, hier musst du nochmal ein bisschen gucken, hier brauchst du ein bisschen Unterstützung. Und also ich würde da immer auch so versuchen, ein bisschen Mut zu machen, sich auch eben diese Gefühle auch angucken zu können und sich dafür auch vielleicht Unterstützung zu holen. Weil da eben doch auch oft wichtige Bedürfnisse dahinter liegen, die vielleicht nicht erfüllt sind zum Beispiel.
Ja, ich kann mehr nach meinen Bedürfnissen irgendwie schauen oder komme näher an meine Bedürfnisse und gleichzeitig muss ich dann ja vielleicht auch einfach nicht mehr so sehr davor weglaufen. Also dieses Weglaufen macht ja auch nochmal Probleme, in verschiedener Hinsicht, also irgendwie zu versuchen, die Emotionen unten zu halten. Da gibt es ja dieses schöne Bild aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, also so einen Ball zu versuchen, unter Wasser zu drücken, der dann wieder hochploppt, sobald man irgendwie loslässt. Und auch das Skinpicking, auch die BFABs, auch nicht ganz, also auch dieses Thema Erfahrungsvermeidung. Ja. Also zu versuchen, irgendwie vor diesen unangenehmen Empfindungen auch wegzulaufen, sich abzulenken und das nicht spüren zu müssen, spielt da eben auch ja eine große Rolle.
Total. Und gleichzeitig, sagen wir das natürlich relativ simpel und es ist für die Leute ein wahnsinnig großer Prozess und eine Riesenherausforderung. Ich finde schon, dass also viele Leute wirklich auch an dem Punkt sich gut Unterstützung holen können, könnten und sagen können, Mensch, da muss ich auch gar nicht so unbedingt durch diesen Prozess und das zu lernen, muss ich gar nicht unbedingt alleine irgendwie durch, sondern da sind natürlich so Communities, die sich unterstützen, super und wichtig, aber im Extremfall kann man dafür natürlich auch sich ein bisschen therapeutische Unterstützung dann holen.
Ja, das finde ich super wichtig, dass du das sagst, weil genau, es klingt irgendwie so einfach. nee, dann gehe ich anders mit Anspannung um, dann gehe ich mit anders mit Emotionen um. Aber je nach biografischer Erfahrung können Emotionen halt auch einfach wirklich sehr, sehr, sehr beängstigend sein. Sich sehr unkontrollierbar anfühlen, können einen so überfluten, sodass man sich völlig handlungsunfähig fühlt. Abgesehen davon, dass bei manchen Biografien die Emotionen gar nicht spürbar sind erstmal und das auch aus einem guten Grund. Genau, also da braucht es ja manchmal auch einfach Unterstützung. Also manchmal geht es ja auch kaum ohne oder nur sehr, sehr schwierig.
Ja, genau. Und auch ne, in diesem, also wenn man das jetzt sozusagen nochmal so rundholt, wenn wir sagen würden, also am Ende ist eben so dieser Teil, dieses sensibel und ne, kompetent werden im Umgang sozusagen mit eben diesem auch ne, eigenen Leid, dieser Aspekt dann eben auch gut Unterstützung zu bekommen in den Strategien, die jetzt wirklich dagegen helfen. Ne? Also eben auch die Dinge zu lernen, von denen ich dann weiß, Mensch, wenn ich die gut kann, dann geht's mir insgesamt auch irgendwie besser. Ne? Und bei den BFABs bedeutet das ja dann auch oft eben ja neue Verhaltensstrategien aufbauen zu können, ne? Und eben mit auch so Techniken, wie jetzt nehmen wir mal so Habit Reversal irgendwie dann ne, arbeiten zu lernen. Und das muss man ja auch erstmal irgendwie ne, sich erarbeiten und beigebracht bekommen sozusagen. Und da, aber das wäre so eine wichtige Idee, ne? Das heißt also, mitfühlend bedeutet dann am Ende eigentlich auch die Dinge tun zu können, von denen man weiß, dass sie Leid lindern. Und manchmal bedeutet das auch Training und Kompetenz aufbauen, ne, um das überhaupt erst zu können. Ne? Das ist genauso wie, was weiß ich, es eben manchmal auch so ein bisschen Erfahrung und vielleicht auch so ein bisschen Kommunikationsfähigkeit braucht, um sich gescheit abgrenzen zu können und Bedürfnisse durchsetzen zu können. Das hört sich auch immer so leicht an und da ist dann aber auch oft, also es ist oft auch ein Prozess, ne, um das irgendwie sich zu erarbeiten. Also das ist immer so ein wichtiger Gedanke. Das heißt, am Ende bemisst sich in dieser Compassion-Focused Therapy Verhalten oder Mitgefühl immer daran, ist Verhalten eigentlich geeignet, um Leid zu lindern. Ja.
Da befinden wir uns jetzt schon auf einer ziemlichen Gratwanderung ja zwischen Selbstmitgefühl und alles puschelig, ich sorge für mich, ich schaue, dass es mir gut geht. Und gleichzeitig auf der anderen Seite brauche ich dann doch wieder irgendwie so eine gewisse Strenge, eine gewisse Disziplin, ein Hintern hochkriegen sozusagen. Also das ist ja dann irgendwie eine Gratwanderung zu dem, was hilfreich für mich ist.
Mit ein bisschen dem Schwerpunkt sozusagen auf Hintern hochkriegen, muss man sagen, ne, in der CFT. Also dieser Teil, der sozusagen so puschelig ist, den braucht's manchmal, aber eigentlich immer mit der Idee, das brauche ich zum Regenerieren vielleicht manchmal, das kann ich gezielt sozusagen nutzen, aber eigentlich geht's am Ende darum, so den Mut, also wir sprechen da oft von Mut, gar nicht so sehr von Disziplin, aber so von dem Mut, auch die Dinge anzugehen, die wirklich wichtig sind, anzugehen. Ne? Und eben so dieses, jetzt übertreib's jetzt so ein bisschen, aber so puschelig mit Decke und Tee auf dem Sofa zu sitzen, kann, muss aber nicht per se sozusagen mitfühlendes Verhalten sein. Ne? Also am Ende ist dann immer so die Frage, insgesamt ne, bin ich auf dem Weg, wirklich so das zu tun, was mir wirklich hilft, ne, und was anderen wirklich hilft.
Könnte man das dann vielleicht so in so einen Satz packen wie, also wenn ich jetzt irgendwie mit irgendwas zu kämpfen habe, dass ich zu mir selbst sage, okay, ich verstehe, es hat einen guten Grund, warum das so schwierig ist. Ich kann es gut verstehen. Es ist total verständlich, dass du Schwierigkeiten damit hast. Und jetzt kann man aber dies und jenes tun.
Genau, ja. Also das ist, glaube ich, ein super Beispiel. Ne? Also es geht darum, sich ernst zu nehmen, auch die Schwierigkeiten ernst zu nehmen. Wir würden vielleicht sogar noch versuchen, uns klar zu machen, dass wir damit nicht alleine sind. Ne? Das geht anderen Leuten auch so. Das kenne ich vielleicht aus meiner Community. Das kenne ich aus meiner Selbsthilfegruppe. Ich bin nicht die einzige Person, die jetzt irgendwie immer mal wieder auch dazu neigt, vielleicht einen Rückfall in altes Verhalten zu haben. Das bedeutet nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin. Das bedeutet, dass ich es jetzt weiter angehen muss. Genau.
Da habe ich direkt wieder die anderen vergessen.
Naja.
In meinem Beispiel.
Wir sind das super trainiert, ne? Es ist irgendwie, ich glaube, er sagt, das ist auch so ein, der Fokus ist jetzt eine lange Zeit insgesamt ja auch weggerückt irgendwie. Wir sind schon eine relativ individualisierte Gesellschaft, ne? Und dadurch, dass in dieser ganzen, also in Social Media dieses Thema Self-Care, Self-Love und so weiter auch sehr groß ist, ne? Hat das so ein bisschen sozusagen den Hauptfokus bekommen, ne? Und das ist nicht komplett schlecht, ne? Also es ist super gut, mit sich irgendwie umzugehen und sich lieb zu haben, ne? Und das auch zu lernen. Und der andere Teil ist aber eben wirklich klar, sich klar zu machen, ich bin auch nicht alleine damit, ne? Und ich habe hinter mir einen Haufen Leute, die mich eigentlich, die das mit mir teilen und die mich dadurch auch unterstützen können, ne?
Ja, okay, ja. Also wäre der Satz eher, das nochmal zusammenzufassen, also wäre das eher, okay, es ist schwierig, es ist okay, es ist verständlich, dass das so eine Herausforderung für mich ist, aber ich bin damit nicht alleine, ich darf mir auch Hilfe suchen, ich sitze damit mit auch anderen in einem Boot und jetzt gibt's Dinge, die ich tun kann.
Das fände ich super, ehrlich. Ja, also.
Okay. Okay, dann habe ich die anderen noch mit reingeholt. Okay, bevor wir dann zum Ende kommen, ich dich nochmal nach so ein paar praktischen Dingen auch frage, hänge ich gerade noch bei so einem Gedanken fest, und zwar so bei dieser Frage nach Selbstoptimierung. Und so ein bisschen hast du es eigentlich schon beantwortet, vor allem bei dem Sportbeispiel. Aber ich dachte gerade noch, wenn jetzt jemand so mit aller Härte versucht, dafür zu sorgen, dass es ihm oder ihr besser geht, im Sinne von, ich baue mir jetzt eine Morgenroutine auf, ich meditiere jetzt recht regelmäßig, ich mache jetzt irgendwie hier Selbstliebe-Tagebuch oder irgendwas und versuche jetzt mit Disziplin mir was Gutes zu tun. Und eigentlich ist es vielleicht sogar noch so ein zusätzlicher Stressfaktor. Mhm. Was würdest du so einer Person sagen?
Also in der CFT würden wir, glaube ich, versuchen, diesen Punkt zu stärken, wie man wirklich mit mehr Warmherzigkeit und Freundlichkeit sich da begegnen kann. Und der Teufel steckt da, glaube ich, ein bisschen so im Detail. Und das heißt, wenn man die Leute manchmal fragt, Mensch, wie sprechen sie eigentlich zu sich in ihrer morgendlichen Yoga-Praxis sozusagen, ne, in Übung, dann sind die Leute eben manchmal sehr fies zu sich. Ne? Sagen, jetzt mach und du kannst das und streng dich an und gestern hast du es auch gekonnt und jetzt noch mehr und noch mehr. Ne? Dann hat das vielleicht eben einen Workout-Effekt, aber eben nicht einen Effekt, dass ich mich wirklich freundlich und gütig mit mir verbinde. Ne? Das heißt, darauf würden wir so ein bisschen gucken. Ne? Also erzielt das eigentlich diesen Wunsch, dass ich mich danach sozusagen, ne, verbundener mit mir fühle, gütiger bin, mitfühlender bin, oder ist es eigentlich eine Form von verdeckter Selbstkritik sozusagen? Ne? Und die Idee wäre eben auch so während diesen Übungen zu versuchen, ne, freundlich, nachsichtig mit sich zu sein und zu gucken, ob das nicht nochmal einen ganz anderen Effekt hat. Und da macht sowas wie jetzt eben dieses leichte, gütige Lächeln aufzusetzen bei einer Atemübung zum Beispiel, unserer Erfahrung nach einen Riesenunterschied. Ne? Und das ist was man mit den Menschen eigentlich relativ simpel auch ausprobieren kann. Ne? Also wenn denen das gelingt, ne, vielleicht kennen das auch ein paar, ne, wenn man so Übungen macht wie eine Achtsamkeitsübung, es ist wahnsinnig einfach, selbstkritisch mit sich während Achtsamkeit umzugehen. Sind meine Gedanken schon wieder abgeschweift? Oh Gott, ich muss noch Milch kaufen, heute so ein Mist. Ich kann mich nicht mal auf eine Achtsamkeitsübung konzentrieren. Wie blöd bin ich denn so ungefähr? Ne? Also es passiert super schnell. Und da haben wir dann diese versteckte Selbstkritik, die eigentlich so diesen Effekt dieser Übungen dann wegnimmt. Und deswegen würde ich das sozusagen immer versuchen, mit den Leuten irgendwie zu besprechen und darauf zu achten und zu gucken, wie gut gelingt mir das denn im Zweifelfall. Und es macht bei solchen Übungen auch Sinn, gestuft und langsam anzufangen und nicht den ganzen Tag gleich voller Mitgefühlsübungen vollzupacken, meiner Erfahrung nach. Hm.
Ja, danke. Das ist, ich glaube nämlich, dass dieses Thema sich selbst verbessern wollen oder den eigenen Umgang mit sich selbst verbessern wollen, relativ präsent ist, aber dass eben dieses wirklich für sich selbst und nicht dagegen, dass dieser Schritt, das irgendwie mit reinzubringen, unglaublich, unglaublich schwierig ist. Also, dass der sich vielleicht so anfühlt wie, also ich stehe auf einer Seite der Klippe und da drüben ist dieser echte gute Umgang mit sich selbst, aber dass einfach völlig die Idee fehlt oder die Brücke fehlt. Wie komme ich denn überhaupt darüber? Wie komme ich wirklich zu einem netten Umgang mit mir selbst, also zu einem netten Gefühl für mich selbst? Und ich glaube, das ist auch oft das Thema bei diesen, ja, Selbstliebe ist ja irgendwie so ein großes Wort, wo auch Leute denken, ja gut, ich soll mich selbst lieben, aber wie geht das denn überhaupt? Oder wie soll ich denn anfangen, ein bisschen netter zu mir zu sein? Wie soll ich denn überhaupt anfangen, mich selbst zu mögen? Und hast du, wenn jetzt jemand sich erstmal alleine damit beschäftigen möchte, also alleine damit beschäftigen, ein bisschen mehr Selbstmitgefühl vielleicht aufzubauen, hast du da einen Anhaltspunkt, eine Idee oder eine Übung, wo du sagen würdest, das wäre was Gutes, womit man starten könnte?
Ja, also ich denke schon, dass dieser erste Punkt wirklich tatsächlich dieses Thema mit diesen beruhigenden Atemübungen sein kann, die einzubauen und die wirklich eben mit so einer liebevollen Geste vielleicht, ne, wie die Hand auf die Herzregion oder so eine angedeutete Umarmung vielleicht zu kombinieren und eben zu üben, sich darüber auch so Momente von Ruhe und so Sicherheit zu schaffen. Und ich finde eine kleine Übung, die mir oft auch persönlich hilft, wenn ich, also mir gelingt es auch nicht immer sozusagen daran zu denken, aber wenn ich das schaffe, daran zu denken, ist, wenn ich zum Beispiel in stressigen Situationen mit anderen Menschen bin, zum Beispiel, wo viele Leute sind im Straßenverkehr oder in der U-Bahn oder so, mich Leute rauszupicken und explizit zu suchen, was mich vielleicht mit anderen Leuten verbindet, was ich an anderen Menschen sympathisch finde, wo ich mit denen im selben Boot sitze sozusagen. Ja, das ist was man wirklich so durch den Alltag eigentlich hinweg immer wieder machen kann. Das fördert, finde ich, sehr stark eben diesen Mitgefühlsaspekt für andere und das auch von anderen anzunehmen. Und ansonsten kann man natürlich irgendwie gerade um dieses Thema Selbstmitgefühl wirklich auch gibt's gute Literatur dazu. Ne? Also es gibt diese ganze Literatur eben von Christine Neff und Chris Germer, also achtsames Selbstmitgefühl. Und da gibt's richtig kleine Arbeitsbücher auch dazu. Also da gibt's relativ viel Material. Und das ist schon sehr empfehlenswert. Das ist ein kleines bisschen anders als jetzt in der CFT vom Fokus her, aber meiner Erfahrung nach ergänzt sich das super und ich kenne auch wirklich viele PatientInnen, die das sehr, sehr gut nutzen konnten. So, ne? Genauso wie manche das aber auch schon mit Meditations-Apps und so weiter im Alltag, ne? Oder es gibt tatsächlich auch so eine Mitgefühls-App, auch das eher so technisch nutzen. Aber die Literatur und diese Bücher würde ich empfehlen, Atemtechnik und immer wieder nach Momenten zu suchen, wo man sich verbunden fühlen kann mit anderen.
Okay, das werde ich auf jeden Fall. Da werde ich noch die konkreten Infos dann hinterher von dir einholen, dass wir die auch in die Shownotes packen, dass die Leute da reinschauen können. Genau. Und ich dachte gerade, das musst du ja aber irgendwie, also ich denke gerade immer noch an die Leute, die vielleicht sagen, ja, aber wenn ich so weich mit mir umgehe, dann komme ich aber vielleicht nicht vorwärts. Mhm. Also wo sich einfach dieser Leistungsantreiber wieder meldet. Und ich habe oft in meinem Podcast über einen liebevolleren Umgang mit sich selbst gesprochen. Und ich habe da immer so das Bild gezeichnet und auch im Kopf, so dieses erst, wenn ich mir selbst ja ein Stück weit auch Kraft gebe, also echte Kraft und nicht dieses weitere Auslaugen, nicht weiter so auf Disziplin. Nur dann kann ich ja auch irgendwie die Dinge in Angriff nehmen, die ich verändern will. Weil sonst ist es ja alles, also auch ganz viele von unseren Patienten und Patientinnen, die einfach mit diesem großen Leistungsmotiv, die so eine große Erschöpfung haben, dass eigentlich kaum an Veränderung vielleicht zu denken ist, weil gar keine Kraft mehr dafür da ist. Mhm. Und dann habe ich irgendwie immer so mit dem Bild gearbeitet, dass es über die Selbstfürsorge, über das Selbstmitgefühl auch erstmal Kraft geben muss. Also dass das so ein bisschen auch der gute Grund ist. Also jenseits dessen sich einfach besser zu fühlen auch, dass das wirklich auch einfach ein guter Grund ist oder ein erster Schritt, den es wirklich auch braucht, um eine Veränderung machen zu können, weil sonst einfach auch völlig die Kraft fehlt.
Ja, total, total, ne? Und dann kommt man eigentlich aus einem Zustand, also oft ist es ja so, man denkt vielleicht überhaupt erst an so einem Punkt daran nach, überhaupt was zu verändern, wenn es einem eigentlich ja schon nicht so gut geht, ne? Also wenn die Leute gerade alle total glücklich und zufrieden sind, dann denken die in der Regel gar nicht drüber nach, kann ich jetzt eigentlich noch mitfühlender mit mir werden? Sondern es kommt eben oft aus so einem Moment der Krise oder der Erschöpfung, ne? Und dann ist oft eben einfach erstmal auch wenig Energie da, ne, um überhaupt ja irgendwas anschieben zu können, weil man einfach so ausgepowert ist, ne? Und ich glaube, es ist ein bisschen auch so dieser Punkt, also zum einen, ne, diese Frage, also das ist so eine typische Angst, ne, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt nicht mehr mich so pushe und nicht mehr so kritisch mit mir werde? Und dann sagen Leute oft sowas wie, oh, dann werde ich faul, dann werde ich irgendwie, dann, keine Ahnung, werde ich unfit, dann wird mein Körper unattraktiv, dann hole ich vielleicht auch nicht das Beste aus mir raus, ne? Also ich erfülle nicht mein volles Potenzial, das ist oft auch so eine Sorge, ne? Und gleichzeitig, wenn man die Leute dann mal so ein bisschen mit denen ins Gespräch kommt und fragt, also haben die denn eigentlich gerade das Gefühl, dass ihnen dieser Umgang, dieser harsche Umgang mit ihnen, ne, hilft, quasi ihr volles Potenzial zu entfalten, dann können die Leute eigentlich immer relativ klar sagen, nein. Wenn man die dann fragt, Mensch, wenn wir jetzt irgendwie uns eine Fußballtrainerin für ihre Tochter oder für ihren Sohn vorstellen, was wünschen sie sich eigentlich von denen, ne? Wie sollen die mit denen umgehen? Dann würden die vielleicht schon sagen, ja, ey, die sollen schon irgendwie ordentlich trainieren und die sollen auch gewinnen wollen, aber die sollen sich nicht, die sollen nicht fertig gemacht werden, wenn sie mal daneben schießen, und die sollen nicht beleidigt werden und die sollen nicht entwertet werden in der Kritik, ne, sondern die sollen eine liebevolle, gütige, ne, Motivation finden. Und das ist sozusagen das zu übertragen, ne, wie könnte das für sie aussehen, ne, wenn wir das so machen würden. Das ist oft so ein ganz gutes Gedankenexperiment, finde ich. Also gerade auch so, ne, wie würde ich mir das zum Beispiel eigentlich für meine Kinder wünschen? Und das können die Leute in der Regel immer sehr gut sagen. Und da wollen die eigentlich nicht, dass die Kinder beleidigt werden, angeschrien werden, runtergeputzt werden. Da sind eigentlich alle Leute relativ klar, finde ich. Aber selber hat man manchmal so eine Ansprache, und die gilt es dann sozusagen rauszufinden und sagen, hey, meinen Sie, vielleicht könnten Sie sogar noch mehr sozusagen, ne, mit sich im Reinen sein und sich noch mehr entwickeln, wenn Sie eine andere Selbstansprache hätten.
Das finde ich auch ein richtig, auch mit dem Fußballtrainer oder Trainerin, das finde ich ein richtig gutes Bild. Ja, weil das einfach auch so schön konkret ist und sich dann vielleicht auch gut übertragen lässt.
Genau, ja. Und es geht halt am Ende sozusagen, also, ne, es geht, also klar, ne, kann man sozusagen einfach aus Spaß auch Fußball spielen, aber viele Leute spielen auch im Amateurbereich trotzdem mit so einem gewissen Ehrgeiz, ne? Und das ist, glaube ich, auch okay. Also man darf ehrgeizig bleiben, ne? Aber die Frage ist immer so, wie kriege ich eigentlich so das Beste für mich raus und wie kann ich meinen, also am Ende steht da letztlich auch, glaube ich, so eine Frage dahinter, wie kann ich so meine Wertigkeit, meinen Wert als Mensch unabhängiger machen von meiner Leistung? Und wie kann ich sozusagen mich, wie kann ich einen fairen, ne, gütigen Umgang mit mir finden, auch mit meinen Begrenzungen, ne? Weil, also ich zum Beispiel weiß, ich werde kein super Fußballer mehr, ich werde auch kein, ich werde nicht mehr als Unterhosenmodel arbeiten wahrscheinlich und so weiter, ne? Und das sind auch Sachen, mit denen man irgendwie klarkommen muss, ne? Also das ist dann halt so, ne? Also es gibt eben auch Grenzen, die wir sagen müssen, okay, nicht, ich bin nicht nur was wert, wenn ich alles erfülle, was ich irgendwie grundsätzlich gerne mal gehabt hätte oder so, ne? Also nicht, ich wollte eigentlich nie Unterhosenmodel werden.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Und da sind wir natürlich irgendwie auch bei den, ich sag mal, bei den größeren Themen, die auch in der Psychotherapie dann nochmal an ganz anderer Stelle auch eine Rolle spielen. Also, ja, Selbstbild, Akzeptanz mit Dingen, die sich vielleicht nicht ändern lassen. Mhm. Oder Akzeptanz von Dingen, die sich nicht ändern lassen. Und was ich auch gerade noch dachte, ist das, was du am Anfang eben gesagt hattest, dieses, was mache ich denn oder wie gehe ich denn damit um, wenn ich eben vielleicht nicht so viel leiste mehr? Also wenn ich meinen Ansprüchen vielleicht nicht genüge und wenn ich nicht mehr so viel Gas gebe, wie ich es bisher vielleicht gemacht habe, was macht das mit mir? Und das ist ja auch ein Kontrolle abgeben. Also wenn die Strategie war, die Kontrolle zu behalten, indem ich möglichst viel arbeite, möglichst effizient und leistungsorientiert bin, dann ist das ja auch was erstmal recht beängstigend ist. Wenn ich weniger mache, wenn ich Kontrolle loslasse und ich noch nicht genau weiß, ja, aber was passiert denn dann? Und da ist es mit dem Selbstgefühl natürlich, Mitgefühl auch ein bisschen bedrohlich. Wenn ich dann vielleicht zu weich werde, was passiert dann? Weil das ist ja dann quasi ein neuer Modus, den ich noch gar nicht kenne.
Genau. Aber zu sagen, um das sozusagen nochmal so noch in so einem letzten Satz nochmal so, ne, diese, also weil das ist so ein typischer Mythos, ne, oder so eine typische Sorge eben bei Mitgefühl, ne, ich werde dann zu weich und dann verliere ich die Kontrolle, ne, es geht eben eher so ein bisschen darum, wie schaffe ich es wirklich so den Mut aufzubringen, nämlich diesen Herausforderungen und diesen Veränderungen auch wirklich, ne, zu stellen und nicht einfach sozusagen mit dem alten Muster immer wieder versuchen, sozusagen das, ne, eine neue Situation zu lösen. Das heißt, ich halt nutze manchmal so einen Satz, ich weiß gar nicht, woher er kommt, vielleicht stimmt der auch gar nicht so genau, aber ich sage manchmal, es macht nicht so viel Sinn, zu versuchen, auf einem toten Pony zur nächsten Poststation zu reiten. Ne? Also das heißt, wenn man irgendwie, manchmal braucht man eben den Mut auch, ne, neue Strategien ja zu entwickeln. Und das kommt auf alle von uns zu, ne? Also alle dieses, wie gehen wir mit dem Alter, wie gehen wir mit körperlichen Einschränkungen um, wie gehen wir mit Krankheit um, ne? Das wird die meisten von uns ja betreffen und da brauchen wir in der Regel auch neue Strategien, ne? Weil unsere alten dann nicht immer gleich passen und nicht mehr funktionieren, ne? Immer das mehr vom Alten, ne? Und das erfordert halt echt viel Mut, ne? Und sich das angucken zu können, ist so ein bisschen so diese Idee auch eines, ne, compassionate, ne, Umgangs mit sich oder eines mitfühlenden Umgangs mit sich.
Da ist auch irgendwie die Passion dann auch mit drin in der Veränderung.
Ja, genau. Das ist echt ein blödes Problem im Deutschen, ne, dass wir quasi wir haben kein adäquates Wort so für Compassion, ne? Und Mitgefühl, damit verstehen wir ganz schnell natürlich so Empathie und so. Und das ist auch ein wichtiger Baustein, aber eben so diese Leidenschaft und dieses Handeln und sich trauen, Sachen auszuprobieren, ne? Der bildet sich da immer nicht so gut ab, genau. Aber es ist ein super wichtiger Teil, ne? Also diese Passion zu entdecken.
Passion, genau, dann haben wir die auch nochmal mit ins Boot geholt. Okay, dann vielleicht ganz zum Schluss. Ich hatte gerade schon gefragt, was du irgendwie konkret, wie man anfangen kann sozusagen. Gibt's noch irgendwas, wo du denkst, das wäre vielleicht noch hilfreich für die ZuhörerInnen? Das könnten Sie jetzt noch mitnehmen in den Alltag direkt.
Ja, also ich glaube, so dieser Teil, ne, sich eben deutlich zu machen, Mensch, ich sitze im Boot mit vielen Leuten, die auch irgendwie strugglen und jeder hat so sein Päckchen, ne, mit dem er zu tun hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und eben immer wieder, wenn es einem gelingt, ne, zu versuchen, sozusagen so diese verbindenden Elemente, ne, mit anderen irgendwie so zu suchen und sich schon eben auch diese Zeit zu nehmen, so ein Gegenregulativ gegen all die, ne, Beanspruchungen und die Leistungsmotive und auch alles, was eben auch stark bedrohlicher ist, ne? Und es gibt so viele Bedrohungen momentan, ne? Also gesellschaftlich, politisch und so weiter, die ernst zu nehmen, sich da um sich zu kümmern, ne? Und sich um sich und seine Leute irgendwie so zu kümmern. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und wenn man praktisch, glaube ich, einsteigen will, würde ich das, glaube ich, tatsächlich erstmal versuchen, so darüber, wenn es geht, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Also ich glaube, sowas kann man auch mal, falls, ne, irgendwie Zuhörer Teile auch vielleicht von einer Selbsthilfegruppe sind oder im Freundeskreis, ne, diese Themen einfach mal wirklich auf den Tisch zu bringen und darüber zu reden und zu diskutieren hilft. Und natürlich, wie gesagt, ne, diese Literatur lesen ist, glaube ich, ganz gut. Also ich bin sehr sicher, dass auch in den nächsten Monaten, ein, zwei Jahren irgendwie vermehrt digitale Angebote dazu kommen. Ne? Man kann eine Menge Seminare dazu machen, ne? Ähnlich wie auch so diese Achtsamkeitskurse. Gibt es eben diese achtsame Mitgefühlskurse, Selbstmitgefühlskurse. Ich glaube, die Aspekte. Aber, ne, sich Zeit zu nehmen, ne, sensibel zu sein für das Leid bei sich selbst und anderen und sich zu verbinden mit anderen, ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt.
Okay, also einfach erstmal auch die Intention, sich dem nähern zu dürfen.
Genau.
Okay, dann würde ich sagen, wir machen hier Feierabend. Gibt es noch irgendwas, was du vielleicht loswerden willst? Oder war das gerade schon das Wort zum Sonntag?
Ich glaube, inhaltlich war es das. Ich wollte mich nochmal bedanken, einfach, dass du das Thema aufgreifst irgendwie, weil ich finde, das ist wirklich, also ich finde es halt für mich ein super wichtiges Thema und ich erlebe das als eine tolle Ergänzung. Und von daher ist es immer toll, wenn das irgendwie mal auch so ein bisschen Raum bekommt. Und ich hoffe einfach, dass ein paar Leute vielleicht irgendwie das hilfreich empfinden und irgendwie auch für sich ein bisschen nutzen können. Aber erstmal, dass du dem eine Plattform da so gibst. Ne?
Ja, sehr gerne. Es passt ja irgendwie auch bestens so zu meiner Ausrichtung, auch zu dem, was ich hier im Podcast so erzähle, auch in Sachen Selbstfürsorge, Mitgefühl. Und was ich ja irgendwie ständig zum Beispiel sage, ist irgendwie Schritt für Schritt. Also wirklich geduldig auch mit sich zu sein, das hängt ja auch irgendwie ganz eng damit zusammen. Insofern hat das einfach bestens hier reingepasst. Und ich finde es einen großartigen Ansatz, der wirklich auch einfach Sinn macht. Also der mir einfach ganz, ganz viel Sinn macht. Und ja, da habe ich mich einfach ganz, ganz doll gefreut, dass du zugesagt hast, wo du dich so gut damit auskennst. Und mich auch gefreut, dem Thema hier Raum geben zu können. Also auch für dich ein oder an dich ein großes Dankeschön.
Danke.
So, das war jetzt also das Interview mit Christian Stierle zum Thema Compassion Focused Therapy, insbesondere eben bei BFRBs. Und ich hoffe, ihr konntet viel für euch mitnehmen, vielleicht die eine oder andere Idee auch für den Alltag oder den einen oder anderen Ansatzpunkt, den ihr jetzt ja vielleicht mal anpacken möchtet. Und ich werde euch natürlich alle Bücher, die wir so besprochen haben, einfach mit in die Shownotes packen, dass ihr alles Wichtige da beisammen habt, wenn ihr euch dem Thema genauer widmen möchtet. Und ja, ich freue mich natürlich wie immer über euer Feedback zu der Folge und genauso sehr auch über Bewertungen auf iTunes oder auf Spotify geht es ja inzwischen auch mit den Sternen. Also darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, und ansonsten bedanke ich mich jetzt einfach ganz herzlich bei euch, dass ihr reingehört habt, dass ihr zugehört habt. Und wie gesagt, ich hoffe, es war hilfreich für euch. Und ja, sage ich einfach bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut.